Guten Abend, Herr Mayer.
Guten Abend, Frau Lenk.
Wir haben uns heute zusammengesetzt, um unser Gespräch über diese wundervolle, sehr auf eine gewisse Weise sehr gelungene ZDF-Doku über die Gefährdung von Jugend und Pornografie zu sprechen. Drei Viertel der Doku gingen eigentlich nicht um Jugend und Pornografie, sondern um die Bedingungen in der Pornobranche oder um junge Frauen, die in die Pornobranche gehen wollen und so weiter. Jedenfalls wollten wir weitermachen und uns noch ein wenig über die Bedingungen in der Branche unterhalten, weil das durchaus erwähnenswert ist.
Wie gesagt, also Sie haben ja durchaus zumindest einige interessante Sachen da in diesem Moment angesprochen, so dass das weit weniger freiwillig häufig ist, als man denken mag. Also der Einstieg vielleicht schon noch, aber die Dinge, die am Set passieren, dann nicht mehr so.
Ja.
Wo sehr stark... Ich weiß nicht, was es ist, ob es so eine Art von Situationsmacht ist oder so etwas in der Art, aber anscheinend, zumindest was die Darstellerinnen betrifft, ja, es wurde ausdrücklich über Darstellerinnen gesprochen, Pornodarsteller sind gar nicht zu Wort gekommen. Die Männer waren gar nicht da, es sind nur Frauen da gewesen.
Deswegen, ich hab doch schon in der Vorbesprechung gesagt,
ja.
Irgendwie kamen mir diese Dreiviertel über das Leiden der Frau oder die Frau im Porno auch so ein bisschen vor, als hätten sie so ein bisschen einen lüsternen alte Herrenblick dabei.
Mhm.
Also die jungen Frauen, die sich nackt machen und die eine, das nette, unschuldige Studentenmädchen, das kurz davor ist. Und es war schon, hatte irgendeinen gewissen Creepy-Vibe für mich.
Ja.
Und das geht in genau so eine Richtung.
Das sind sicherlich Sachen, genau genommen müssten wir da mehr drüber wissen, um da mehr drüber sagen zu können. Aber genau genommen finde ich alleine schon den Verdacht ausreichend, um auf Distanz zu gehen in diesem Moment. Wahrscheinlich könnten die sowas wie eine Gewerkschaft und Arbeitnehmervertretung und ähnliche andere Dinge gebrauchen. Also ich meine damit gar nicht unbedingt ein linkes Projekt, sondern ich meine damit etwas, was Industriearbeiter lange erkämpft haben, nämlich Arbeitsschutz.
Richtig. Ich denke, in allen Bereichen der Sexarbeit ist das ganz, ganz dringend notwendig.
Und
ist natürlich eine schwierige Sache, weil wir hier im Grunde ja nicht nur über Deutschland, sondern über Internationales sprechen.
Ja.
Da fällt mir ein, das ist ja auch noch ein sehr interessanter Aspekt an der Doku. Das wird gleich am Anfang eingeführt, nämlich früher war Porno Hochglanz, heute billige Massenware, die kommt aus dem Ausland, die achten nicht auf Jugendschutz und das böse Ausland lässt unsere Jugend verrohen. Es wird auch immer nur von Ausland gesprochen. Ich nehme an, es wird größtenteils die USA sein und US-amerikanische Webseiten. Der geladene Experte dazu ist ein Pornofilmhändler, der aber die ganze Zeit dafür verwendet wird, irgendetwas Moralisches zu untermauern. Wahrscheinlich hat er gar nichts Moralisches gesagt, sondern sie haben ihn nur versucht, genau so zu schneiden, weil es passt auch nicht ganz so immer. Und man kann sich das Ganze, wenn man den ganzen Kladderadatsch drumherum wegdenkt, ja, auch in einer anderen Richtung vorstellen, dass er das eher aus einer geschäftlichen Perspektive gesagt hat. Er muss aber als Moral auftreten, weil sie anscheinend keinen besseren gefunden haben für die Vertretung der moralischen Position als einen Porno-Filmhändler.
Ja, also er regt sich auch an einer Stelle durchaus auf und sagt so etwas wie, das sei ein himmelschreiender Skandal oder so etwas. Aber da geht es um wirtschaftliche Ungleichbehandlung, die ihn stört.
Richtig.
Dass er geschäftlich durch deutschen Jugendschutz letztlich benachteiligt ist. Er will die nicht beseitigen, sondern er will, dass gleiche Regeln für alle gelten, nämlich für alle strengere Regeln.
Ja.
Ich glaube, das ist seine Position, die er machen will.
Richtig. Aber aus der Ungleichheit, die für ihn halt scheiße ist, was ja als Unternehmer auch absolut nachvollziehbar ist.
Ja, aber es ist schon eine etwas seltsame Szene, dass sie ihn versuchen, so zu schneiden, als wäre er eine moralische Instanz in diesem Moment.
Es ist Wahnsinn.
Dabei hat er einen... Ich glaube, er hat daraus keinen Hehl gemacht. Ihnen geht es um geschäftliches Interesse in dem Moment.
Ich glaube immer noch, sie haben einfach keinen anderen gefunden, der sowas sagen wollte. Wir hatten ja auch bei dem anderen Experten den Eindruck, der irgendwann sagte, ja, wie, ich weiß nicht, wie man Porno erforschen soll und wie man irgendwie rausfinden soll, ob das für Jugend jetzt wirklich gefährdend ist. Wo wollen sie da anfangen? Wie wollen sie das messen? Und solche Sachen, was schon ein bisschen aufgebracht sagte. Ich glaube, sie haben ihn vorher mit Fragen so genervt und wollten so sehr irgendetwas haben. Sie haben es aber einfach nicht gekriegt. Sie wollten so sehr aufgeregte Debatte, aber den einzigen, den sie finden können, ist ein Vertreter der Pornoindustrie.
Und den regt nicht mal auf, was ihn aufregen soll.
Es ist schon, ein bisschen tragisch, das Schicksal der Macher der Doku.
Ja, sie endet auch also genauso fahrig, wie sie angefangen hat.
Ja.
Am Ende wollen sie ein wenig auf den Punkt hinaus, sind es vielleicht Geschäftsinteressen, die die deutsche Regierung davon abhalten, den Jugendschutz stärker durchzusetzen, indem sie unter anderem die Telekom mit ins Spiel bringen, dass sie mittlerweile eine eigene Porno-Plattform betreibt. Was ich übrigens nicht gewusst habe. Ich wusste nicht, dass sie ein eigenes Sexportal haben. Und natürlich an dem Datenverkehr verdienen sie auch. Ich halte es ja durchaus für einen guten Zug, einmal zu fragen, sind da vielleicht auch, gibt es da Interessenkonflikte? Das ist ein guter Zug. Aber ich habe den Eindruck, sie haben ihn überspannt in dem Moment, obwohl sie nicht mal viel damit gemacht haben. Nämlich, ich glaube nicht, dass das Bundeskabinett da sitzt und sich denkt, Jugendschutz oder ein paar hundert Millionen durch Steuereinnahmen. Und das ist eine Zahl, die ich mir ausgedacht habe. Das ist, ja, ich weiß nicht mal, ob das stimmt. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand gesagt hat, nein, wir können auf dieses Geld nicht verzichten. Wir müssen den Jugendschutz so lassen, wie er ist. Das klingt mir an den Haaren herbeigezogen. Das hat auch niemand so gesagt, aber es wurde suggeriert. Wie gesagt, ich halte diese Dokumentation für suggestiv und tendenziös.
Ja, ich bin halt doch sehr bei der Studie des Bundesministeriums für Aufklärung. Jugendliche können da schon ganz gut unterscheiden. Und auch in unserer Jugend gab es irgendwelche krassen Videos, die man halt geguckt hat oder die einem andere gezeigt haben. Man fand es ein bisschen aufregend, man fand es ein bisschen eklig, man hat vielleicht gekichert, man war vielleicht auch einen Moment lang irgendwie mal verstört, aber man hat das eigentlich nicht so mit der eigenen Sexualität verwechselt.
Ja, etwas daran ist ja aber durchaus auch noch vielleicht interessant. Und zwar, das hat auch einer von den Wissenschaftlern dort gesagt, und ich denke, das ist ein guter Punkt. Und zwar wendet er sich dagegen, Pornografie und Sexualität gleichzusetzen. Wie kann das sein? Ist Pornografie nicht Sexualität? Und er sagt, nein, Pornografie, das ist Erzählung über Sexualität.
Aha.
So, und an wen fühlen wir uns spontan erinnert? Unsere Hörer von Anfang an erinnern sich vielleicht noch an unsere Folgen über die Insel und den Satz, der irgendwann fiel, Insels scheinen Pornos mit Dokumentationen zu verwechseln. Wie wir vorhin gehört haben, die meisten Jugendlichen tun das nicht. Sie wissen, das eine ist eine Fiktion und das andere nicht. Aber trotzdem, man kann ja auch sagen, durch diese Erzählung werden gewisse Erwartungshaltungen an den Ablauf von Sexualität transportiert.
Richtig.
Und da kann man doch noch einmal ein Auge drauf werfen, finde ich.
Darauf sollten wir ein Auge werfen. Dafür gibt es sogar ein wunderbares Modell, wie immer in den Sozialwissenschaften. Die arbeiten ja nicht mit Theorien, sondern mit Modellen. Modelle sind ja auch immer etwas, was man wunderbar grafisch in einer PowerPoint-Präsentation darstellen kann. Da stehen sie total drauf. Und das kann man gar nicht so gut grafisch darstellen, ist aber ein sehr kompaktes Ding, nennt sich jedenfalls sexuelle Skripte. Von Simon und Gagnon ist das erdacht. Und es geht darum, im Grunde eine Konzeption zu haben, wie so Sexualität abläuft. Natürlich, im Grunde geht es um irgendwas mit Geschlechtsteil. Aber wie dieses irgendwas mit Geschlechtsteilen so gestaltet wird, ist ganz stark kulturell geprägt und abhängig. Ein wunderschönes Beispiel dafür ist etwas aus einem ganz anderen Buch, nämlich ein Beispiel von Paul Watzlawick, der von einer Studie berichtet, dass nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl Französinnen wie auch amerikanische Soldaten vom jeweils anderen sagten, die würden ganz schön schnell rangehen.
Wie kann das sein, dass beide ganz schön schnell rangehen?
Da hat der Konstruktivist eine ganz einfache Erklärung. Nämlich im Grunde unterschiedliche sexuelle Skripte. Bei den einen war es, glaube ich, der Zungenkuss. Bei den einen ist es was sehr Intimes, was kurz vor Geschlechtsverkehr kommt. Bei den anderen ist es etwas, was sehr, sehr weit vorne stattfindet in der sexuellen Interaktion, was also extrem weit weg von Geschlechtsverkehr ist, kommt ganz am Anfang. Wenn derjenige, der denkt, es kommt nun am Anfang, mit einem Zungenkuss anfängt, denkt der andere, oh, der geht aber schnell ran und zieht das T-Shirt aus und fängt an mit Geschlechtsverkehr.
Und was ist, wenn T-Shirt ausziehen am Ende steht? Dann haben wir den ganzen Mittelteil übersprungen.
Ja. Jedenfalls bleibt bei beiden der Eindruck zurück, dass der andere schnell rangehen würde, weil unterschiedliche sexuelle Skripte vorliegen. Es geht also darum, wann kommt welche Handlung, welche Handlungen fallen in den Bereich des Möglichen, welche nicht. Was gehört quasi zum Standardrepertoire, was nicht. Wie begegnet man sich, in welchen Rollen kann man sich begegnen und so weiter. Und da spielen, denke ich, Pornofilme durchaus auch eine Rolle.
Ja, vor allen Dingen, wenn wir uns einmal anschauen, also sie haben ja auch ihr ganz eigenes Skript, nicht nur im filmtheoretischen Sinn, dass sie ein Skript haben, bevor sie gedreht wurden, sondern auch übergreifend.
Ein kulturelles Skript.
Ja, genau. Und jetzt könnte man meinen, oh mein Gott, ja, wenn ich mich jetzt in die Situation eines Jugendlichen versetze und denke, das muss ich alles machen, nur wenn ich Sex haben will.
Aha.
Ich muss erst das und das und dann muss ich 3 bis 5 verschiedene Stellungen beherrschen. Um Himmels Willen. Das ja... Oh, weiß ich nicht, ob ich das so lange durchhalte und...
Mich fragte irgendwann, beziehungsweise eine Freundin erzählte mir irgendwann, dass sie sehr froh sei, sie hatte einen neuen Partner, dass sie sehr froh sei, sie hatte mit ihm jetzt über Analverkehr gesprochen, weil sie sich dachte, naja, das muss man ja jetzt schon irgendwie so machen, das ist doch, gehört doch zum Standardrepertoire. Und war aber eigentlich nicht so angetan davon und war so heilfroh, dass er da auch nicht angetan von war und sehr, sehr glücklich. Also das zum Beispiel können dann so gewisse Verhandlungsprozesse sein und so gewisse Probleme, die sich auftun. Und ich glaube, aber das ist nur eine ganz, ganz stark zur Meinung tendierende Auffassung, wirklich ein Glauben, kein Wissen, dass das schon der permanente Zugang zu Pornografie, einem Aufstieg von Analverkehr in den sexuellen, normalen Verkehr durchaus begünstigt hat. Also dass das in diesem Skript gelandet ist als normale, erwartbare Tätigkeit, so wie Oralverkehr, Penis- und Vaginaverkehr und was war es eigentlich auch so, mit der Hand geht noch.
Ja.
Das ist auf jeden Fall...
sozusagen ein Teil des Standardrepertoires, wobei Standard nicht heißt, muss man gemacht haben, sondern was so üblich ist.
Gilt als der seltsame, nicht ganz klare Bereich des Normalen und Erwartbaren.
Ja.
So. Das, wo man nicht denkt, was ist das denn?
So, also für die Position dieser Jugendlichen, ich meine, wir reden hier nicht über Teenager im fortgeschrittenen Sinn, sondern das Alter der Kinder, über das gesprochen wurde, war, ich sage mal, von 10 aufwärts. Also wir können gut davon ausgehen, dass sie erst auszugsweise pornografisches Material gesehen haben, bevor sie selber Sex gehabt haben. Das heißt, ein Teil natürlich... ist das erwartungsprägend? Was kommt da eigentlich auf mich zu? Sicherlich.
Aber Teenager haben auch Zugang zu Teenager-Serien und Teenager-Filmen und Teenager-Büchern.
Und der Bravo.
Und wenn es da nicht mal ständig um Sex und das erste Mal geht und wie das so abläuft, also es gibt ein ganz klares Skript und dazu gehört nichts, was im Porno passiert. Das hat nichts mit Schwiegermüttern, die beim Wäsche rausholen in der Waschmaschine gefangen sind und von hinten genommen werden, zu tun. So, das hat damit zu tun, dass irgendwie eine ganz besondere Nacht ist und man Kerzen anzündet und sich ganz doll küsst und dann tut es auch gar nicht doll weh. Und auf jeden Fall lautet so immer die Mädchenerzählung. Meistens geht's recht schnell und ist ziemlich unspektakulär, aber das existiert ja auch zugleich.
Ja.
Und ich glaube, das ist das Skript, was Jugendliche noch immer mitbekommen.
Ich gehe mal davon aus, es ist sehr lange her, dass ich Jugendlicher war, aber ich gehe mal davon aus, dass sich an dem Teil nicht viel geändert haben wird.
Ich glaube, wir haben momentan durchaus einen gesellschaftlichen Trend dazu, also dass dieser gesamte Fitness- und Leistungstrend auch auf Sexualität überschwappt.
Das Ganze sportlich zu nehmen.
Richtig. Das ist schon so zu einem Leistungssport wird, aber auch das ist eher die Schuld von irgendwelchen Lifestyle-Magazinen als von Pornografie.
Ja.
Also wenn wir da schon ein schuldiges Medium ausmachen, dann sind es doch eher die. Da lese ich viel mehr darüber, wie man seine Performance verbessert und was weiß ich. In der weiblichen Variante sind das dann bestimmte Techniken zu lernen und das sind dann immer diese absurden Dinge aus der Cosmopolitan, die auch wirklich niemand ernst nimmt. Warum das existiert, weiß ich nicht. Kultur ist echt weird.
Das mit den sexuellen Skripten schien mir erwähnenswert zu sein, denn wenn wir schon von Beeinflussung der Jugend durch Pornografie sprechen, ich denke, hier vielleicht noch am ehesten aus Orientierungsgründen, nicht weil sie dem ausgeliefert sind, sondern weil es ein Alter ist, wo sie auch noch sexuelle Orientierung suchen, selber womöglich gar nicht wissen, was interessiert sie und was interessiert sie nicht. Und das ist womöglich das Erste, was sie sehen. Ich weiß gar nicht, ich habe lange nicht mehr nachgeguckt. Ich habe keine Ahnung, ob im Privatfernsehen noch nachts Erotikfilme laufen oder nicht. Die sind ja, ich glaube, die sind mittlerweile weg. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Aber ich glaube, es gibt noch irgendwo nachts nackte Mädchen, die irgendwas tun. So ähnlich wie die sexy Sportclips. Vielleicht waren ja sogar die sexy Sportclips noch. Aber letztens, vor Monaten, hatte ich sowas mal entdeckt.
Dann sind wir mehr bei Striptease. Das ist nicht ganz das, was mir vorschwebt damit.
Nee, der sowas, ich weiß es auch nicht, ob es das noch gibt. Es wäre sinnlos. Es gibt jetzt das Internet und da so viele Möglichkeiten. Aber keine von denen führt zur Verrohung von Jugend. Das Einzige, wo sich ein Wissenschaftler ganz kurz mal zu hinreißen lassen wollte, war zu sagen, naja, wenn die Jugendlichen sowieso schon im Grunde eine beschissene Herkunft haben, bei der gar nichts stimmt, dann kann auch Porno schädlich sein. Aber das Grundproblem ist nicht der Porno.
Ja, genau. Der Teil ist mir eben auch noch eingefallen. Er hat letztlich gesagt, gefestigte Persönlichkeiten schaffen auch die Herausforderungen, die mit Pornografie einhergehen. Naja, und weniger gefestigte Persönlichkeiten haben vielleicht eher ein Problem, aber welche das sein könnte, darauf ist jetzt auch nicht groß eingegangen.
Ich glaube, wir beide sind uns ziemlich einig, dass wir erstmal so kein Problem mit Pornografie haben, aber dass der Inhalt von Pornografie, der häufig in diesem gewalttätigen Verhältnis besteht, doch schon etwas ist, worüber wir uns Gedanken machen sollten. Da aber nicht in dem Sinne, dass Pornografie an sich abzulehnen sei, sondern warum ist das so und warum gilt das als erotisch? Diese völlige Machtfantasie, die ich lande dann auch immer ganz schnell bei Kraft Ebing und der Psychopathia Sexualis und den ganzen, damals hießen sie Lustmörder, heute heißen sie eher Serientäter, aber diejenigen, die dann die Frau tatsächlich auch zerstückeln.
Ja.
Und meistens auf die Geschlechtsteile gehen.
Aha.
Und die Frau halt zerstören wollen und nur so irgendwie sowas wie Lust empfinden, angeblich. Ich glaube aber, es geht gar nicht so sehr um Lust. Das ist so eine ganz komische Zusammenstellung, wo es aber um die absolute Macht über den Körper der Frau geht.
Ja.
Und eine Zerstörung dieses Körpers, weil er begehrenswert ist und Macht auf einen ausübt und deswegen übt man Macht gegen ihn aus. Das ist im Grunde ist das auch wieder Adorno, die Naturbeherrschung. Frau gilt als Natur und so weiter, muss zum einen natürlich genommen, sich ihrer bemächtigt werden, weil sie eine Macht über den eigenen Trieb hat.
Mhm.
Genau bei diesem Komplex hatten wir auch schon bei den Incels geredet, das geht ganz genau in diese ganzen Richtungen, also die allgemeine tägliche Misogynie und wie sie halt doch irgendwie in unserer Gesellschaftsstruktur verdammt tief drin zu stecken scheint.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es direkt in den Männerfantasien drinne stand oder ob das etwas war, das wir letztlich rausgelesen bzw. extrahiert haben für uns daraus. Nämlich, dass die Taten dieser Männer ja nicht in einem luftleeren Raum waren oder in einem gesellschaftsleeren Raum, sondern es so ein kleines bisschen ist, als würde Gesellschaft ungefiltert aus ihnen rauskommen. Als würden sie es nicht schaffen, das für sich in ihrem Kopf zu behalten, diese frauenverächtlichen Einstellungen, mit denen sie konfrontiert gewesen sind. So, das ist der eine Teil. Und
weil sie sich so sehr bedroht in einem gewissen Sinne davon fühlen.
Und ich meine noch, dass da auch drin stand, dass er eine Störung im Verhältnis zwischen Mutter und Kind vermutet. Ja, entweder eine Überfürsorge oder eine starke Unterfürsorge. Mhm. Jedenfalls so, dass sie es anscheinend nicht geschafft haben, mit ihrem eigenen Lustverlangen in diesem Fall irgendwie umgehen zu können. Was mich zu Arno Grün bringt und der Objektivierung, beziehungsweise das nach draußen verlagern, der eigenen Lust und vernichten am anderen. Ja, gerade wenn du von den Lustmördern sprichst. Was sie ja in diesem Fall auch an diesen Frauen verüben, ist ihre eigene Lust an ihnen zu zerstören.
Richtig, weil sie sich ohnmächtig dadurch fühlen und wieder die Macht erringen wollen. Also haben wir aus, und da bin ich immer wieder bei den Begriffen von Adorno, auch wenn es theoretisch wirklich bei uns heute durcheinander geht, der Naturbeherrschung.
Mhm.
Äußere Natur wird beherrscht, innerer wird auch Gewalt angetan, selbstverständlich, immer. Aber das ist in dem Fall gar nicht so wichtig. Ja, man kommt um mindestens Teveleit und Arno Grün nicht drumherum. Teveleit hat es auf der Lesung als nicht zu Ende geboren bezeichnet. Er sagt, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir alle in einem gewissen Sinne nicht zu Ende geboren, aber manche schaffen es nicht zur ganzen Person und bleiben fragmentiert und sind dadurch sehr bedroht.
Mhm.
Ach, Mann, sind wir tief in der Psychoanalyse. Für uns beide macht das total viel Sinn. Ich hoffe für Hörer auch noch in diesem Moment.
Ja, also sollte das nicht so sein, ist okay, ihr könnt einfach einen Kommentar hinterlassen, wenn es da mehr Erklärung von uns braucht. Wir haben einfach schon zu häufig einmal darüber gesprochen und wissen von vielen Theoriefragmenten, worum es geht, sodass vieles für uns vielleicht selbstverständlich ist und wir gar nicht merken, was wir voraussetzen.
Ja.
Gerade was Psychoanalyse angeht, das ist manchmal einfach auch gerne ein kleines bisschen komisch. Von außen eine sehr fremde Welt, aber wenn man sie ein bisschen kennt, wird sie sehr viel klarer und verständlicher. So, aber um nochmal zurück zu den gewalttätigen Pornos zu kommen, oder diesen frauenverachtenden Teilen davon, die sind... Da haben wir das ja in sehr viel reduzierterer Form, ja. Wir haben jetzt keine Axtmörder da stehen. Wir reden nicht darüber. Und trotzdem gehen wir, glaube ich, beide davon aus, dass ähnliche Mechanismen am Werk sind. Wir haben nur eben extreme, sehr extreme Beispiele dafür gehabt, an denen wir diesen Theoriebausatz kennengelernt haben. Und den übertragen wir jetzt auf einen anderen Kontext und vermuten, dass da vielleicht ähnliche Mechanismen am Spiel sind. Wobei ich bei den Pornodarstellern nicht unbedingt vermuten würde, dass sie nicht zu Ende geboren sind, sondern dass sie einfach, ja, wie soll ich das sagen? Sie das einfach machen?
Natürlich. Aber dass Leute, die vielleicht genau darauf stehen...
Ja, das ist der seltsame Teil daran. Was ist... Also worauf stehen die, die da drauf stehen?
Wir reden, also mein Gott, es gibt auch so viele Beispiele für Leute, die irgendwie vernünftiger damit umgehen und genau das vermeiden. Und wir hatten auch eben diese ganzen Praktiken, dass man halt bestimmte Teile nicht sieht oder da nicht hinguckt und so weiter, weil, naja, will man halt nicht, ist halt nicht sexy. Und das geht durchaus und es gibt... unbedenklichen Pornokonsum, aber es gibt halt auch, warum ist das so häufig, warum muss man da weggucken und so weiter. Warum existiert das? Warum brauche ich nur die Hauptseite irgendeiner größeren Pornoseite aufzurufen und ich kann sofort mehrere Videos finden, die genau unserer Beschreibung entsprechen? Wenn es nicht irgendwie ein Problem mit Männlichkeit, Weiblichkeit und Gewaltverhältnis im Porno gibt, dann würde diese Seite anders aussehen.
Jetzt haben wir am Ende, würde ich sagen, selbst mehr Fragen als Antworten oder zumindest lässt uns unser eigenes Gespräch eher Fragen zurück.
Wir merken, wir verfallen in mehr Fragen, vielleicht ein paar Hinweise, aber die eigentlich auch wieder nur zu noch mehr Fragen führen. Deshalb super Einstieg in diese Serie. Mal gucken, was wir draus machen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns auf allen Kanälen, auf denen wir so sind, einfach schreiben. Wir verabschieden uns, Herr Meier.
Frau Lenk, ich danke Ihnen für das Gespräch.